Herzlich willkommen an diesem frostigen Sonntagmorgen hier in unserer schönen warmen Kirche. Ich freue mich, euch zu sehen. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen uns auch heute wieder am 18. Sonntag nach Trinitatis mit der Jahreslosung grüßen. Prüft alles. Der Wochenspruch für diese Woche steht im 1. Johannes 4, Vers 21. Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Wir wollen heute Gottesdienst im Rahmen der Bibelwochen 2025 feiern mit einem geschlossenen Abendmahl und das Thema soll heute sein, lebendig werden. Gleichzeitig findet wieder Kindergottesdienst und Kinderstunde statt. Die Kinder kommen wie gewohnt nach vorn. Und nun segne uns Gott, der Herr, diesen Gottesdienst, dass er geschehe, ihm zur Ehre und uns zur Auferbauung.
Er setzt das Letzte für mich.
sei mit euch. Wir wollen beten. Gott, du hast uns geboten, dich von ganzem Herzen zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Hilf uns, so zu leben und uns von deiner Liebe leiten zu lassen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Fest und stark ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Stark gehalten Gott, du bist mein Held, Gott. Felsenfest ist mein Gott. Keine Macht der Welt, ob Leben oder Tod.
Auch euch herzlich willkommen. Wir freuen uns ganz sehr, dass ihr da seid. Schön, dass es euch gibt und dass wir jetzt, ja, dass ihr jetzt rübergehen könnt und Kindergottesdienst und Kinderstunde feiern. Und dafür möchte ich kurz noch beten. Vater, ich danke dir für die Kinder. Ich danke dir, dass es hier so viele in der Gemeinde gibt. Ich danke dir, dass sie jetzt da sind. Ich danke dir auch für die Kinderstunden und Kindergottesdienstleiterinnen und Leiter, dass sie dein Wort weitergeben. Ich bitte dich um deinen Segen dafür und ich bitte dich um offene Herzen und Ohren bei den Kindern. Hab Dank dafür. Amen.
Wir hören eine Lesung bei Johannes im 11. Kapitel. Es lag einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht: Heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Worte der Heiligen Schrift.
Lasst uns miteinander den Glauben bekennen, auf den wir getauft sind. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz.
Lazarus, du warst schon im Grab. Stimmt das?
Ja, nicht nur das. Mein Leichnam war schon halb verwest. Widerlich.
Also jetzt nicht nur so das Gefühl, dass etwas in dir tot ist, ein Lebenstraum oder so, sondern so richtig mausetot.
Ja, niemand hätte sich mehr vorstellen können, dass ich je wieder lebendig werde. Aber so war's. Das Leben war stärker als der Tod.
Und was hat das mit dir gemacht?
Ich habe erlebt, also direkt erlebt, dass Gott die Kraft meines Lebens ist. Das, was lebendig macht. Durch diese Erfahrung ist auch mein Glaube quicklebendig geworden.
Svenja Neumann von MIDI-TV, live aus dem Jahr 29, Galiläa.
Ja, dann sind das Zeichen deiner Gegenwart.
Wenn man ausdrücken will, dass es bei einer Sache um sehr viel geht, dann tun wir das manchmal mit der Formulierung, das ist eine Sache auf Leben und Tod. Beim siebten Zeichen, das Johannes von Jesus berichtet, geht es um Leben und Tod. Das ist das Finale der Bibelwochen 2025 und zum Schluss geben wir nochmal alles. Es geht ja um Leben und Tod, ist der längste Abschnitt, den wir in diesen Bibelwochen zu bedenken hatten, 44 Verse. Eine Kurzversion haben Sie vorhin schon in der Lesung gehört, aber in den Bibelwochen nehmen wir es ja ganz genau und gucken uns auch alles nochmal genau an. Und deshalb werden wir den Abschnitt, den Bibeltext jetzt nochmal Stück für Stück hören. Marcel Kunze wird uns das Stück für Stück vorlesen. Ich werde dann mal ein paar Dinge dazu sagen. Wir hören jetzt Johannes 11, die Verse 1 bis 5.
Ein Mann war schwer krank, Lazarus aus Bethanien. Das ist das Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha lebten. Maria war es, die Jesus später mit Öl gesalbt und mit ihren Haaren seine Füße abgetrocknet hat. Der kranke Lazarus war ihr Bruder. Die Schwestern ließen Jesus die Nachricht zukommen. Herr, sieh doch, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen, denn durch sie soll die Herrlichkeit von Gottes Sohn sichtbar werden. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus.
Johannes beginnt seinen Bericht mit zwei wichtigen Vorbemerkungen. Zunächst mal betont er, durch dieses Zeichen soll Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Nun kann man sagen, keine wirkliche Überraschung. Ist das nicht bei jedem Zeichen so, das Jesus getan hat? Ja, ist bei jedem Zeichen so. Aber es ist Johannes aus irgendeinem Grund hier nochmal besonders wichtig. Was Jesus hier tut, wird dazu führen, dass die Führer des jüdischen Volkes den Tod von Jesus beschließen. Das Argument, besser ein Mensch stirbt, als dass ein ganzes Volk verdirbt. Das finden wir dann in den Versen 46 bis 53 im 11. Kapitel. Das ist nicht mehr Betrachtungsgegenstand heute. Es schließt sich aber unmittelbar an diese Ereignisse, die wir heute betrachten, an. Und dass der Tod von Jesus beschlossen wird, ist die Voraussetzung dafür, dass Gott Jesus von den Toten auferwecken kann. In Johannes 17 wird uns berichtet, was Jesus für sich gebetet hat. Jesus beendete seine Rede, danach blickte er zum Himmel auf und sagte: Vater, die Stunde ist jetzt da. Lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen kann. Du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, so kann er allen, die ihm anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Lass nun an mir die Herrlichkeit wieder sichtbar werden, die ich hatte, als ich bei dir war, bevor die Welt geschaffen wurde. Gottes Herrlichkeit sichtbar machen. Das heißt, die Auferweckung von Lazarus führt zum Todesurteil gegen Jesus, führt zur Auferweckung von Jesus. Die Auferweckung von Lazarus führt sozusagen endgültig zur Verherrlichung von Jesus. Das macht Johannes am Anfang schon mal mit diesem Hinweis deutlich. Und die zweite Vorbemerkung ist auch wichtig. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus. Alles, was jetzt geschieht, geschieht unter dem Vorzeichen der Liebe. Hier begegnen sich Freunde. Und das sollten wir mal im Hinterkopf behalten, wenn wir möglicherweise durch das Verhalten von Jesus hier und da ein bisschen irritiert sind. Wir hören die Verse 6 bis 16.
Nun wusste Jesus, dass Lazarus krank war. Er blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger erwiderten: Rabbi, vor kurzem wollten die Leute in Judäa dich steinigen, und du willst wieder dorthin gehen? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, stolpert nicht, denn er sieht das Licht der Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, stolpert, denn er hat kein Licht bei sich. Nachdem er dies zu den Jüngern gesagt hatte, fuhr er fort: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund werden. Jesus hatte aber über den Tod des Lazarus gesprochen. Die Jünger dagegen meinten, es gehe um den gewöhnlichen Schlaf. Da sagte Jesus ganz offen zu ihnen: Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht bei ihm war. Denn dadurch werdet ihr zum Glauben kommen. Also lasst uns jetzt zu ihm gehen. Thomas, der auch Didymus genannt wird, sagte zu den anderen Jüngern: Lasst uns mit Jesus gehen, um mit ihm zu sterben.
Lasst uns mit Jesus gehen, um mit ihm zu sterben. Das ist einer der traurigsten und hoffnungslosesten Sätze, die in der Bibel stehen. Den möchte man nicht als Konfirmationsspruch haben. Die Jünger machen sich Sorgen. Bethanien liegt nicht weit weg von Jerusalem, 3 Kilometer nur, am östlichen Abhang des Ölbergs. Sie wussten, das ist gefährlich für Jesus. Und die Jünger wollen Jesus vor dieser Gefahr beschützen. Aber es gibt einen kleinen Unterschied. Während die Mehrzahl der Jünger sagt, geh da lieber nicht hin, bring dich nicht in Gefahr, zeigt Thomas seine Treue und sein Vertrauen zu Jesus in diesem traurigen und hoffnungslosen Satz. Er fordert die anderen dazu auf, Jesus nicht von seinem Plan abzubringen, sondern Jesus zu unterstützen, mit ihm zu gehen, selbst wenn es den eigenen Tod bedeutet. Dieser Thomas hat ja später das Label ungläubig abbekommen. Und man muss, glaube ich, nochmal gucken, ob der wirklich so ungläubig war. Er hat sich ein bisschen unterschieden von den anderen, aber ungläubig ist das hier jedenfalls nicht. Der Abschnitt beginnt aber mit einem anderen Aufreger. Nun wusste Jesus, dass Lazarus krank war. Er blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Vielleicht hat mancher von Ihnen auch schon die Erfahrung gemacht. Man informiert Jesus über eine Not. Wir bitten, dass er kommt und hilft. Und es passiert nichts. Es steht ja nicht mal da, dass er noch was anderes Wichtiges zu tun gehabt hätte. Warum macht Jesus das? Ich habe einen interessanten Gedanken bei Nicholas Thomas Wright gefunden, einem Bischof der Anglikanischen Kirche und Lehrer für Neues Testament. In diesem Buch, das hier eingeblendet ist, schreibt er folgenden Gedanken. Was tut Jesus hier? Ich glaube, dass wir das erkennen, wenn wir uns den weiteren Verlauf der Geschichte anschauen. Er betete. Er rang mit dem Willen des Vaters. Die Jünger hatten tatsächlich recht. Die Judäer wollten ihn wirklich steinigen und mit Sicherheit würde er nicht ernsthaft daran denken, wieder dorthin zurückzukehren, oder? Das Kapitel beginnt mit den Jüngern, die Jesus davor warnen, nach Judäa zurückzukehren, und es endet mit dem hohen Priester, der verkündet, dass ein Mensch für das Volk sterben wird. Als Jesus dann dem Vater dafür dankt, dass er sein Gebet erhört hat, kurz bevor er Lazarus aus der Höhle ruft, bezieht er sich meiner Ansicht nach auf die Gebete, die er während dieser 2 seltsamen, ruhigen Tage in der Wüste am anderen Ufer des Jordan gesprochen hatte. Er betete für Lazarus, aber auch um Weisheit und Führung für seine eigenen Pläne und nächsten Schritte. Wie so oft brauchte Jesus diese Zeit des Betens und Erforschens des Willens des Vaters in dieser innigen Nähe, von der er häufig sprach. Nur dann würde er handeln, nicht so wie Maria und Martha es wollten, sondern auf eine Weise, die ihre kühnsten Träume bei weitem überstieg. Diese Geschichte handelt davon, wie Jesus Menschen überrascht und ihre Erwartungen über den Haufen wirft. Er ging nicht, als die Schwestern ihn darum baten. Er setzte sich schließlich doch in Bewegung, obwohl die Jünger ihn warnten, es nicht zu tun. Er sprach von Schlafen und meinte den Tod. Die Jünger dachten, er hätte den gewöhnlichen Schlaf im Sinn. Soweit das Zitat. Jesus überrascht. Und wenn man beim Finale der Bibelwochen mal so eine kleine Bilanz ziehen will, dann ist das etwas, das sich wie ein roter Faden durch alle Berichte über die Zeichen, die Jesus getan hat, durchzieht. Er überrascht. Er erteilt seiner Mutter eine fast unverschämte Abfuhr bei der Hochzeit in Kana und macht dann den besten Wein und es kriegt kaum jemand mit. Er fertigt den königlichen Beamten, der ihn in großer persönlicher Not um etwas bittet, mit einer allgemeinen Glaubenswahrheit ab. Er fragt den Langzeitkranken am Teich Bethesda, ob der vielleicht gesund werden will. Als die Leute ihm nach der Speisung der 5000 richtig großen Einfluss geben wollen und ihn zum König machen wollen, dann nutzt er diese Chance nicht, er lässt sie verstreichen. Er steigt nicht zu den Jüngern ins Boot, obwohl sie das gerne wollten, und bringt sie trotzdem an Land. Und er mutet einem Blinden zu, den Weg zum Teich Schiloach zurückzulegen, was der ohne fremde Hilfe wahrscheinlich gar nicht konnte. Und erst nach diesem Glaubensschritt wird er sehend. Natürlich weiß auch N.T. Wright nicht, was Jesus daran hinderte, sofort aufzubrechen. Aber ich finde das eine interessante Überlegung, die sich aus dem Gesamtzeugnis von Jesus durchaus ergibt. Und eine Kleinigkeit noch, dass Jesus den Tod als Schlaf bezeichnet, das ist ja etwas, was unseren Sprachgebrauch bis heute prägt. Wir sprechen ja davon, dass jemand eingeschlafen oder entschlafen ist. Wir hören die Verse 17 bis 27.
Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Bethanien war nahe bei Jerusalem, knapp 3 Kilometer entfernt. Viele Juden waren von dort zu Martha und Maria gekommen. Sie wollten sie in ihrer Trauer um den Bruder trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Jesus antwortete: Dein Bruder wird auferstehen. Martha erwiderte: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Sie antwortete: Ja, Herr, ich glaube fest. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.
Der Tod von Lazarus war schlimm und trotzdem haben es Maria und Martha in gewisser Weise gut, denn sie sind in ihrer Trauer nicht alleine. Wir erfahren hier quasi zwischen den Zeilen ein bisschen was über die Trauerrituale der damaligen Zeit. Solche festen Rituale gibt es ja heute kaum noch. Wir müssen immer alles neu erfinden und das führt dazu, dass wir Trauernden gegenüber manchmal ziemlich unsicher sind und aus Angst, was falsch zu machen, macht man da lieber gar nichts. Wenn ein Mensch stirbt, dann entsteht ja zunächst mal eine Einsamkeit, weil jemand anders eben nicht mehr da ist. Das ist ganz zwangsläufig so und deshalb ist es ungemein wichtig, auf trauernde Menschen zuzugehen, auch wenn es schwerfällt. Klar wissen wir nicht immer, was man da sagen soll. Und natürlich haben wir die Angst, dass uns jemand die Frage nach dem Warum stellen könnte, die wir nicht beantworten können. Und trotzdem ist es das Wichtigste einem Trauernden gegenüber, dass wir Nähe zeigen. Durch einen Anruf, durch einen Besuch, durch irgendein Zeichen. Und nicht nur einmal, sondern möglichst da dran zu bleiben, auch dann, wenn die Beileidsbekundungen und die Aufmerksamkeit abebben. Und ich glaube auch, dass es nicht notwendig ist, die Unsicherheiten zu überspielen, sondern sie einfach zu benennen. Ich würde dir jetzt gerne was sagen, was dir hilft, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nichts. Und auch zuzugeben, dass wir auf Warum-Fragen keine Antwort haben. Manchmal braucht es vielleicht überhaupt keine Worte. Bill Heibels, der mal Pastor der Willow Creek Community Church in Chicago war, der hat von der Beerdigung seines Vaters mal geschrieben. Und da hat er geschrieben, da ist ein Freund von ihm zu der Beerdigung gekommen. Der ist 200 Meilen mit dem Auto dahin gefahren. Er hat ihn am Grab 30 Sekunden umarmt und ist wieder nach Hause gefahren. Er hat kein Wort gesagt. Und Bill Heibels schrieb, das ist ihm so wichtig gewesen, dass er sich die Zeit genommen hat, diese Aufmerksamkeit gezeigt hat, ich trage an dieser Trauer mit. Trost kommt nicht immer durch große Worte. Maria und Martha, die M&Ms aus der Bibel, kennen wir ja schon von ihrem berühmten Besuch bei Jesus bei ihnen. Das war auch schon mal Predigtext in diesem Kirchenjahr. Auch hier ist Martha wieder die Aktive. Auch diesmal bleibt Maria sitzen, allerdings nicht zu den Füßen von Jesus, sondern im Haus. Und Martha geht zu Jesus und klagt. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Auch diesen Gedanken hat bestimmt schon mal jemand gehabt. Herr, wenn du geholfen hättest, Herr, wenn du doch eingegriffen hättest, dann. Andererseits hat sie auch Vertrauen. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Angesichts der Katastrophe, angesichts des Todes, zeigt sich, ob jemand einen Halt hat oder nicht. Ich denke, mit dem Glauben ist es da so ein bisschen wie mit einem Baum. Wenn man einen jungen Baum pflanzt, dann kann man nicht nach einer Woche da eine Hängematte dran hängen. Das wird dem Baum nicht gut tun und er wird sie auch nicht tragen können. Wenn man den aber wachsen lässt, wenn er die Chance kriegt, Wurzeln zu schlagen und kräftig zu werden, dann wird er eines Tages auch eine Hängematte oder eine Schaukel tragen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir den Glauben in den Zeiten, wo es uns gut geht, pflegen und gründen, damit er uns dann auch in Zeiten trägt, wo uns Schicksalsschläge und Hiobsbotschaften treffen. Martha hat ihren Glauben offenbar gepflegt. Sie war eben offenbar nicht nur in der Küche. Und deshalb hat sie jetzt einen Halt. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das wollte ich jetzt noch gar nicht lesen. Ich wollte was anderes lesen. Jesus antwortete: Dein Bruder wird auferstehen. Martha erwiderte: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Ich habe hier inzwischen einige Menschen sterben sehen, die den festen Glauben auf ein ewiges Leben bei Gott hatten. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe auch eine ganze Reihe Angehörige kennengelernt, die von dieser Hoffnung getragen werden. Schwer ist es trotzdem. Und das ist kein Widerspruch. Wir sehen das an Martha. Sie gibt die theologisch korrekte Antwort. Und man fragt sich trotzdem so ein bisschen, was ist das hier? Ist das jetzt ein Bekenntnis? Oder ist das eine Art Resignation? Ja, klar wird er auferstehen, irgendwann am letzten Tag, aber jetzt fehlt er uns. Mit einem Ich-Bin-Wort, mit dem stärksten und mächtigsten Ich-Bin-Wort überhaupt, macht Jesus aus einer vagen Hoffnung, mit dem Tod ist nicht alles aus, eine konkrete Hoffnung, indem er sie mit sich selbst, mit seinem Namen, mit seiner Person verbindet und damit jetzt schon zugänglich macht und wirksam für jeden, der ihm vertraut, der sich ihm im Glauben anvertraut. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Sie antwortete: Ja, Herr, ich glaube fest, du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus zieht die Grenze zwischen Leben und Tod neu. Jesus hat an vielen Stellen deutlich gemacht: Ohne Beziehung zu mir ist ein Mensch schon zu Lebzeiten tot. Und mit dieser Beziehung kann er eigentlich nicht mehr sterben, weil diese Beziehung mit dem Tod eben nicht endet, als einzige Beziehung, die mit dem Tod nicht endet. Jesus hat das schon mal im Gleichnis von dem Vater und den beiden verlorenen Söhnen deutlich gemacht. Als der jüngere Sohn nach Hause kommt, da sagt der Vater: Mein Sohn war tot und siehe, jetzt lebt er wieder. Der war nicht tot. Der war getrennt vom Vater. Und das ist aber wie tot. Das klingt verrückt, weil eben die Grenze zwischen Leben und Tod von Jesus verrückt wurde. Die entscheidende Frage, die Martha hier gestellt wird, ist: Glaubst du das? Jesus guckt nicht in die Vergangenheit, er träumt nicht, was hätte sein können, wenn er da gewesen wäre. Er lädt Martha ein, in die Zukunft zu gucken. Er bittet Martha, sich vorzustellen, die Zukunft würde plötzlich in ihre Gegenwart einbrechen. Und das passiert ja schließlich immer, wenn Jesus eins dieser Zeichen gewirkt hat. Nicht lange hin, dann feiern wir zu Weihnachten wieder, dass Jesus vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Das ist aber eben nicht nur ein Ortswechsel, es ist auch ein Zeitenwechsel. Jesus ist aus Gottes Zukunft in unsere Gegenwart gekommen, in diese chaotische und vom Tod gezeichnete Welt. Und er lädt ein, aus dem Wenn nur ein Wenn-Jesus zu machen. Martha dachte: Wenn du nur da gewesen wärst. Und Jesus macht ihr Mut zu überlegen: Was ist denn, wenn Jesus der Messias ist, wenn er die Auferstehung in Person ist? Wir hören den Schlussabschnitt, Verse 28 bis 44.
Nachdem Martha das gesagt hatte, ging sie weg und rief ihre Schwester Maria. Leise sagte sie zu ihr: Der Lehrer ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und ging zu Jesus. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen. Er hielt sich dort auf, wo Martha ihn getroffen hatte. Im Haus waren immer noch Leute, die Maria trösten wollten. Als sie sahen, dass Maria aufstand und schnell hinausging, folgten sie ihr. Sie dachten, sie will zum Grab gehen, um dort zu weinen. Maria kam dorthin, wo Jesus war. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm auf die Knie und sagte: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Leute weinten, die sie begleiteten. Da war er am Innersten zornig und tief erschüttert. Er fragte: Wo ist sein Grab? Sie antworteten: Herr, komm und sieh selbst. Da brach Jesus in Tränen aus. Die Leute sagten: Seht doch, wie sehr er ihn geliebt hat. Aber einige von ihnen meinten: Dem Blinden hat er die Augen geöffnet. Konnte er nicht verhindern, dass Lazarus stirbt? Da wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, die mit einem großen Stein verschlossen war. Jesus sagte: Wälz den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, erwiderte: Herr, er stinkt schon, denn es ist 4 Tage her, dass er tot ist. Jesus entgegnete ihr: Habe ich nicht zu dir gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da wälzten sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich selbst weiß ja, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der Leute, die hier stehen. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Tote heraus. Seine Füße und seine Hände waren mit Leinentüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte zu den Leuten: Befreit ihn davon und lasst ihn nach Hause gehen.
Vielen Dank, Marcel, du bist entlassen. Hast noch nie so lange in der Bütt stehen müssen. Haus war, glaube ich, trotzdem gut, dass wir eine zweite Stimme mit dabei hatten. Dem Blinden hat er die Augen geöffnet. Konnte er nicht verhindern, dass Lazarus stirbt? Im Vorwurf der Leute meldet sich der Unglaube zu Wort. So wird es am Kreuz dann auch sein. Andern hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Jesus zeigt 2 Reaktionen. Er wird zornig und er weint. Zorn und Tränen. Auf den ersten Blick kann man sagen, ja, war eben ganz Mensch, reagiert so, wie wir vielleicht auch reagieren würden. Aber wie so oft, oder vielleicht sollte man sagen, wie immer, steckt auch noch mehr dahinter. Der Evangelist Johannes hatte uns schon ein Zitat von Jesus mitgeteilt im 5. Kapitel, wo Jesus deutlich macht, dass er lebendig macht, wen er will. Muss ich jetzt selber von der Folie lesen, weil ich das nicht hier habe. Da sagt Jesus: Der Vater weckt die Toten auf und schenkt ihnen das wahre Leben. Genauso schenkt auch der Sohn das wahre Leben den Menschen, denen er es geben will. Jesus hat schon gesagt, dass er der Lebensspender ist. Trotzdem bricht er hier in Tränen aus. Klar ist Jesus erschüttert, so wie wir erschüttert sind, wenn ein guter Freund stirbt. Aber es ist eben auch der Zorn des Lebensspenders, der auf seinen eigentlichen Gegner, auf seinen Todfeind trifft. Und möglicherweise sind es Tränen über seinen eigenen bevorstehenden Tod. Lassen wir zum Schluss noch mal jemanden zu Wort kommen, der in der ganzen Story kein einziges Wort sagt. Lazarus. Im Video am Anfang haben wir ihn ja schon mal kurz gehört. Mein Kollege Fabian Vogt, der ihn auch in dem Video gespielt hat, hat ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt »Mit leuchtenden Augen«. 40 biblische Begegnungen mit Jesus, die bis heute Kraft haben. 40 Personen der Bibel erzählen in diesem Buch von ihren Begegnungen mit Jesus, unter anderem auch Lazarus. Und sein Bericht endet so: Ich möchte euch einen Gedanken mitgeben, der mir seitdem keine Ruhe lässt. Könnte es sein, dass Jesus dieses Wunder bewusst so zelebriert hat? Denn er hatte schon vorher erwähnt, die Krankheit von Lazarus dient dazu, die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen. Durch sie wird der Sohn Gottes zu seiner Herrlichkeit gelangen. Was meinte er bloß damit? Nun, er wusste, dass er bald nach Jerusalem gehen und dort sterben würde. An meinem Grab aber versicherte er sich noch einmal, dass Gott tatsächlich der Herr über Leben und Tod ist. Und so wie Gott mich durch seinen Sohn auferwecken konnte, würde er auch Jesus auferwecken, der von sich sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren.
Der Gemeinde sind noch folgende Termine bekannt zu geben. Die wöchentlich Wiederkehrenden entnehmt ihr bitte den Schaukästen und der Internetseite. Und dazu trifft sich der Kreis für Erwachsene und Ehepaare bei Familie Konrad am Montag um 20 Uhr. Die Frühstückszeit im Pfarrhaus Tierfeld findet wieder am Dienstag um 8.30 Uhr statt. Mutti-Kind-Kreis mit Frühstück in der Elim am Mittwoch 8.30 Uhr. Die Kirchenvorstandssitzung findet am kommenden Mittwoch auch um 18.30 Uhr statt. Das heißt auch, ja, egal. Nicht 18.30 Uhr, ja, 8.30 Uhr wäre zu früh. Der Kreis Lebensmitte trifft sich am Freitag um 20 Uhr und am kommenden Sonnabend um 10 Uhr ist Konfitag auch für unsere Konfirmanden mit in Niederschlema. Die Jungschar trifft sich am Sonnabend um 13.30 Uhr und der Mädelkreis am Sonnabend um 14 Uhr. Die Beerdigung von Frau Irmgard Hennig findet am Dienstag um 14 Uhr auf dem Friedhof in Tierfeld statt. Und nächsten Sonntag treffen wir uns wieder hier zum Gottesdienst um 10 Uhr, gemeinsam mit unseren Schwesternkirchgemeinden und den Jagdhornbläsern. Eine herzliche Einladung dafür, gleichzeitig ist wie gewohnt Kindergottesdienst und Kinderstunde. Die Kanzlei ist noch bis zum 24. Oktober geschlossen. Und dann habe ich noch eine herzliche Einladung hier zum Sächsischen Gemeindebibeltag am Reformationstag von 9.30 Uhr bis 16 Uhr in der Sachsenlandhalle in Klauchau. Für die jüngsten Besucher gibt es bis 12 Uhr den Kinderbibeltag und für alle Jugendlichen den Jugendbibeltag. Näheres dazu auch an der Infotafel. Herzlichen Dank für die Kollekte vom letzten Sonntag für die evangelischen Erwachsenen- und Familienarbeit Mittelerzgebirge, die betrug 220 Euro. Die heutige Kollekte ist für die kirchliche Männerarbeit bestimmt und wird am Ausgang eingesammelt. Das Dankopfer im Gottesdienst bleibt in unserer eigenen Gemeinde. Und so segne uns der dreieinige Gott und unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade.
Thank you.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir haben Geld gesammelt, um dir damit für alles zu danken, was du uns zum Leben schenkst. Wir geben dir von deinem Eigentum zurück. Wir bitten dich, gib, dass dieses Geld hilft, deine Gemeinde aufzubauen und Menschen in unserer Stadt mit dir und deiner Liebe bekannt zu machen. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bevor wir das Heilige Abendmahl feiern, lasst uns in der Stille vor Gott bedenken, was uns von ihm und was uns voneinander trennt. Und im Anschluss an diese Gebetsstille miteinander unsere Schuld bekennen. Wir tun das heute mit einem Gebet, das dann projiziert wird und im Gesangbuch unter der Nummer 897 zu finden ist. Lasst uns beten. Mein Gott, die Zeit rennt, wieder eine Woche vergangen. Wie ist sie gewesen? Was habe ich geschafft? Was ist liegen geblieben? Wem habe ich geholfen und wen enttäuscht? Ich bitte dich, Gott, gib mir ein waches Gewissen. Hilf mir, die Wahrheit erkennen und ihr standhalten. Sei mir gnädig, vergib mir meine Schuld, lass mich Frieden finden, Frieden mit den anderen und mit mir selbst. Segne mich. Amen. So lautet der Auftrag von Jesus Christus. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Diese Vollmacht hat Christus seiner Kirche gegeben. Darum verkündige ich einem jeden und einer jeden von euch, dir sind deine Sünden vergeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott hat uns in Jesus Christus das ewige Leben geschenkt. Er ruft alle Welt und lädt uns ein an seinen Tisch. Wir gehören zu ihm. Er verbindet uns untereinander. Er befreit uns von der Last der Vergangenheit, lässt uns Einsamkeit und Unfrieden überwinden. Und er lässt uns einen neuen Anfang wagen. Indem wir von diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken, warten wir voll Verlangen auf sein Reich, in dem Gerechtigkeit wohnt. Wir hören die Worte, die an die Einsetzung des Abendmahls erinnert, und ich bitte dazu aufzustehen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Brot, brach es in Stücke, gab es seinen Jüngern, dankte dafür, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe.
Die du Lamm Gottes, der du
Als Gottes Kinder beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt noch einmal Platz. Ich möchte etwas zur Feier des Abendmahls sagen. Nirgends kommt uns Jesus so nahe wie in seinem Mahl. Wer Brot und Wein beim Mahl des Herrn nimmt, soll deshalb auch in der Verbindung mit Jesus leben. Das geschieht, indem er öffentlich durch Taufe und Konfirmation erkennen lässt: Ich gehöre zu Christus und seiner Kirche. Wer noch nicht in dieser Verbindlichkeit lebt und sich auf Taufe oder Konfirmation vorbereitet, oder wer sich durch Austritt selber aus unserer Gemeinschaft ausgeschlossen hat und keiner Gemeinschaft angehört, die mit uns Abendmahlsgemeinschaft pflegt, ist trotzdem eingeladen. Wir bitten aber darum, so konsequent zu sein, die Hände nicht nach Brot und Wein oder Traubensaft auszustrecken. Beten, wir sprechen hier am Altar gerne ein Segenswort zu und wollen hoffen, dass dieser Tag und diese Gemeinschaft Mut zur Verbindlichkeit machen. Wir feiern das Abendmahl im Gottesdienst als Wandelabendmahl. Es wird hier vorne Stationen geben mit Brot und Wein auf der Friedhofsseite und Traubensaft auf der Pfarrhausseite, was keine tiefere Bewandtnis hat, sondern einfach eine Ordnungsfrage ist. Hier am Altar gibt es eine Segensstation. Es ist auch möglich, das Abendmahl am Platz zu empfangen. Geben Sie bitte jemand in der Nachbarschaft Bescheid, dass wir das wissen, dann kommen wir am Ende der Feier zu Ihnen. Die Helfer empfangen jetzt das Abendmahl zuerst und dann spreche ich das Einladungswort aus, wenn Sie Ihre Plätze eingenommen haben. Der Leib Christi für dich gegeben. Der Leib Christi für dich gegeben.
Amen.
Der Leib Christi für dich gegeben. Der Leib Christi für dich gegeben. Der Leib Christi für dich gegeben. Das Blut Christi für dich vergossen. Das Blut Christi für dich vergossen.
Amen.
Das Blut Christi für dich vergossen. Das Blut Christi für dich vergossen. Blut Christi für dich vergossen. Geht hin im Frieden. Der Herr segne euch und euren Dienst in dieser Gemeinde. Herr, unser Gott, wir danken dir. Wir haben dein Wort vernommen und das Brot des Lebens und den Kelch des Heils empfangen. Du hast uns spüren lassen, dass du uns nahe bist und dass wir zu dir gehören, von dir genährt, von dir geliebt. Wir bitten dich, bleibe bei uns. Wir danken dir, ewiger Gott, für deine Gebote. Wir danken dir für das Leben. Wir danken dir für die Heimkehr der Geiseln. Für die Menschen, die Brücken bauen, für alle, die Bedrohte schützen und sich dem Tod in den Weg stellen. Wir bitten dich um Frieden in Gaza und Israel, in der Ukraine, im Sudan, um Frieden an allen Orten, an denen Gewalttäter herrschen. Du Gott des Lebens, höre uns. Wir danken für deine Gerechtigkeit, wir danken dir für die Orte, an denen Verfolgte sicher sind, für die Menschen, die anderen helfen. Für alle, die ein empfindliches Gewissen haben und deren Herzen wachsam bleiben. Bitten dich um deine Treue zu denen, die gequält werden, die von feindlichen Menschen umringt sind, die trotzdem hoffen, die am Mut festhalten und vertrauensvoll bleiben. Du Gott der Gerechtigkeit, höre uns. Wir danken für die Liebe, wir danken für deine wunderbare Schöpfung, für die Menschen, die zu uns gehören. Für die, die einander finden und vertrauen. Wir bitten dich um deine Fürsorge für die Kranken, für die Verwirrten und Hinfälligen, für die, die sich für andere verausgaben, die pflegen und Gutes tun. Wir bitten dich um deinen Trost für alle, die um Siegfried Forster trauern. Tröste sie durch die Gewissheit, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Und hilf uns allen, daran zu denken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden und uns in diesem Leben auf das ausrichten, was in deiner Ewigkeit Bestand hat. Du liebender Gott, höre uns. Wir danken dir für Jesus Christus. Wir danken für den Glauben, für alle, die dir vertrauen, für die weltweite Kirche, für unsere Gemeinde und die Gemeinden in unserer Nachbarschaft. Wir bitten dich um dein Heil für alle, die auf der Suche sind. Und die nach deinem Gebot fragen. Wir bitten dich um deine Nähe und deinen Segen für unsere Kinder und für alle, für die wir verantwortlich sind. Du Gott des Lebens und der Liebe, wir halten dir unsere Liebe, unsere Hoffnung und unseren Glauben hin. Um Jesu Christi willen bitten wir, höre uns heute und alle Tage. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Die aufgeht.